Ich meine, dein Körperfett ist ja außergewöhnlich pollniedrig. Wenn man sich die sämtlichen Fitness- und Bodybuilder- und Shredded-Sixpack-Communities anschaut, dann will ja jeder unter diese 10% kommen und du bist da irgendwas zwischen 8 und 9. Und machst du dafür quasi fast gar nichts oder gehst du bewusst hungrig ins Bett?
Nee.
Kannst du es nochmal ein bisschen ausholen, weil es ist
Ja.
irgendwie wirklich faszinierend.
Ich würde gerne wissen, wie viel Protein du ungefähr pro Tag isst pro Kilogramm Körpergewicht. Bei dir spielen ganz viele Dinge rein auf deinen Stressmetabolismus und das wird nicht nur das Essen sein.
Ist das wirklich gut für meinen Körper?
Also isst du Süßigkeiten, Eis und so ein Krams?
Und zum ersten Mal seit ebenfalls 20, vielleicht sogar 30 Jahren hatte ich das Gefühl von Heißhunger. Ich kannte das nicht. Ich weiß jetzt, wie sich Heißhunger anfühlt und dass der nicht kontrollierbar ist.
Und selbst nur, weil man da glaubt, man nimmt da jeden Morgen ein Döschen, haut das nicht automatisch immer hin. Das soll jetzt keinen Schrecken machen.
Also das B6 überrascht mich stark, muss ich sagen.
Ist das alles gesundheitsfördernd? Nein, natürlich nicht. Hat das immer Spaß gemacht? Nein, natürlich auch nicht. Hat das was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob dein System irgendwann zusammenbricht.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Metabolisches System und Hormone, das können wir relativ kurz fassen, das brauchen wir nicht so lange wie das kardiovaskuläre Thema. Du bist unglaublich gut aufgestellt, du hast einen sehr minimalen Körperfettanteil, du hast eine sehr gute Körperzusammensetzung basierend auf der Bioimpedanzanalyse, die du gemacht hast, die uns zeigt, du hast eine wirklich Top-Zusammensetzung, eine sogenannte Body Composition. Manche kennen das auch, wenn sie die amerikanischen Bücher lesen. In den USA wird das mittels DEXA bestimmt. In Deutschland ist DEXA nur zugelassen für die Bestimmung der Knochendichte. Daher nutzen wir die Bioimpedanzanalyse, aber auch wirklich, also tipptopp, alles wundervoll. Du hast bei der Körperzusammensetzung und vor allen Dingen beim Glukosestoffwechsel keine relevanten Thematiken oder Varianten, die dich hier in Gefahr aussetzen. Du hast einen unglaublich niedrigen Roma-Index. Der konnte dieses Mal, weil er so niedrig war, gar nicht gemessen werden,
Vielleicht ganz kurz die
weil es
Erklärung für die
außerhalb vom
Community,
Messbereich
was der
war.
HOMA-Index ist. In ganz, ganz kurz.
HOMA-Index ist deine nüchtern Glucose, also dein nüchtern Zucker, wenn du mindestens 12 Stunden nüchtern gewesen bist, in Vergleich oder in Abhängigkeit von deinem Insulin, um zu gucken, hast du eine sogenannte Insulinresistenz, wie ist deine Dynamik für deinen Zuckerstoffwechsel im Körper. Und das ist bei dir wirklich hervorragend. Der Langzeitzucker mit 5,3, der sogenannte HbA1c ist auch prima. Man muss eben immer im Hinterkopf haben, du bist ja ein Sportler, du machst sehr viel Sport. Das bedeutet, deine Erythrozyten haben eine längere Halbwertszeit, nicht 3 Monate, sondern man geht eher von etwas mehr aus und dementsprechend ist auch der HbA1c ein bisschen höher, weil der guckt eben die durchschnittliche Glykolysierung der Erythrozyten an und wenn wir Sportler haben, haben die eher ein bisschen höheren HbA1c, der sozusagen falsch hoch aus diesem Grund gemessen wird, weil die Erythrozyten
Sehr
länger leben.
interessant, ja.
Aber bezüglich eben dessen bist du total hervorragend aufgestellt. Was ich gerne nochmal wissen würde, du hast ja nochmal explizit erwähnt, du konsumierst eher mehr Eiweißprodukte, klar, Muskelaufbau und Protein. Ich würde gerne wissen, wie viel Protein du ungefähr pro Tag isst pro Kilogramm Körpergewicht und ob du fastest und ob du dich ketogen ernährst.
Also ketogen, nein, definitiv nicht. Bezüglich der Eiweißmenge muss ich nachmessen, weil ich tracke gar nichts. Ich schaue, und das ist auch so eine Grundregel bei mir, dass ich in jeder Mahlzeit einen Proteinlieferant mit drin habe. Bei mir sind es meistens Milchproteine, Körniger Frischkäse, Quark und solche Geschichten und Proteinshakes natürlich. Und das schon seit 25 Jahren.
Und was für ein Proteinshake?
Ja.
Whey,
Ja, das
vegan,
ist ein Misch,
Erbse?
ein drei Komponenten mit Whey, Casein. Und Fasten tue ich nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich ziemlich wenig Kalorien brauche. Also ich hungere nicht. Ich warte aber schon mal, bis ich Hunger spüre, so wie jetzt auch im Moment. Ich habe gar nicht so viel gegessen heute Morgen. Jetzt aktuell ist 11 Uhr. Und ich spüre einen leichten Hunger, aber für mich ist das überhaupt kein Problem. Also ich nehme insgesamt auch, glaube ich, ziemlich wenig Kalorien zu mir im Vergleich zu dem, was ich sportlich mache. Ist aber keine Quälerei, ist auch kein Eingebilde. Ich sage mir immer, ich bin ziemlich gut nährstoffgrundversorgt, sodass mein Körper eben keinen Appetit über Gebühr verlangt. Das ist so meine Idee davon.
Wir sehen das eben auch, du hast ein niedriges Leptin, das ist ein Hormon, was den quasi Hungerstoff, was im Hungerstoffwechsel sozusagen integriert ist, wird im Fett gebildet. Da du eh einen geringen Fettanteil hast, ist das sowieso schon mal niedriger, aber passt eben zu dem, was du sagst. Hat auch einen großen Einfluss eben auf das Thema Entzündung und Co. Da bist du sehr gut aufgestellt. Was wir sehen bei dir ist, dass deine Schilddrüse so eine ganz leichte kompensierte Konversionsschwäche hat. Also du hast ein ganz leicht erhöhtes TSH. Das sehen wir gleich, sagt bei 2,023 irgendwie
ja,
so.
Schon sehr lange. Immer mit einer 2,0 habe ich immer wieder. Und Andrea.
Wir sehen das immer wieder bei
und
dir.
Und Andrea, vielleicht hier die Frage: Kann das genau mit dem zusammenhängen, dass ich eben tatsächlich relativ wenig Kalorien esse und dass der Körper eben dementsprechend ein bisschen gestresster ist, was die Schilddrüsenwerte angeht? Für mich macht das Sinn, ist logisch nachvollziehbar. Passt das?
Ja, wir kommen beim Thema Resilienz noch darauf. Bei dir spielen ganz viele Dinge rein auf deinen Stressmetabolismus. Und das wird nicht nur das Essen sein, aber es kann natürlich sein, wenn wir uns, wir gucken uns ja immer die freien Hormone an, freies T3, freies T4. Wir gucken uns an, hast du denn die Kofaktoren genug, was zum Beispiel Selen, Vitamin D, Magnesium und so sind, dass eben auch die aktiven Hormone gebildet werden können. Und was man jetzt eben machen kann, ist dann auch nochmal gucken, hast du ein sogenanntes Reverse T3? Weil wenn du sehr im Stress bist, ja, also du wirkst ja eher als entspannter Typ sozusagen, dann kann es natürlich auch sein, dass der Körper dich schützen will. Also die Schilddrüse kompensiert ja einfach nur gewisse Dinge. Und wenn dein Körper dich dann, du hast ja kurz bevor wir deine Blutentnahme gemacht haben, hast du gerade deinen letzten großen Auftritt gehabt, ne? Das sind ja auch alles Dinge, wo die Emotionen, wo der Körper in den Stressmodus geht. Und dann kann man sich das Reverse T3 nochmal angucken. Da wir bei dir schon wirklich diese Vorwerte immer wieder so sehen und wir jetzt auch an deinem Stressthema arbeiten, kann man das additiv nochmal bestimmen. Wäre ganz interessant zu sehen. Aber man muss einfach auch sagen, du scheinst ja einen sehr guten Stoffwechsel zu haben. Und am Ende behandeln wir ja keine Blutwerte, sondern wir behandeln Symptome und Ungleichgewichte. Und das muss man dann in Relation setzen zu dem. Du scheinst einen super Stoffwechsel zu haben. Du hast keine Anzeichen von der Schilddrüsenunterfunktion. Deswegen finde ich, kann man das beobachten. Wir sehen das schon seit langem. Du hast sonst hervorragende Werte. Da würde man jetzt eher ein bisschen am Resilienzthema arbeiten, ein bisschen das Selen noch pushen, was bei dir nicht so ganz im Optimalbereich ist. Das ist im guten Bereich, aber nicht ganz im Optimalbereich. Und so würde man dann einfach ein bisschen gucken, wo stehst du da? Okay. Und es ist einfach formell ein bisschen auffällig. Die Androgene bei dir, also die ganzen Sexualhormone, sieht man, das sogenannte DHEA ist funktionell eher zu tief.
Das ist krass.
Das ist die Vorstufe, gehst du mal wieder einmal auf die Werte bitte.
Ich habe es gerade gelesen, Andrea, also, und das finde ich echt krass, gerade DHEA. Ich nehme jeden Morgen, es kommt auch mal ein Tag vor, wo ich es vergesse, aber sehr selten, nehme ich 50 Milligramm. Und das ist schon eine relativ hohe Dosierung.
Das ist eine sehr hohe Dosierung, ja, genau. Und deswegen würde ich eben gerne, also die Frage ist halt, wo wird das hin verstoffwechselt? Also es gibt ja manchmal die Diskussion vom Cortisol, Pregnenolon-Stil, ne? Das System ist nicht ganz so einfach, wie das dann da klingt. Aber wir sehen nachher, du hast ein recht hohes Cortisol, das irgendwo gibt es da einfach ein Ungleichgewicht. Das DHEA ist wichtig als Aging-Hormon. Wir nehmen vom Professor Römmler die Zielwerte, wo wir auch relativ gute Gesundheit, gute Erfahrungen mit haben. Mit den restlichen Hormonen bist du im guten Zielbereich. Ein bisschen, ne, an manchen Stellen könnte man noch so ein bisschen vielleicht drehen. Also je nachdem, welche Werte du nimmst, Atia hat nochmal deutlich höhere Testosteronwerte, die er als Zielbereich haben will. Aber es ist auch immer eine Frage, was bringt dann die Waagschale mit rein? Und das ist mir immer so wichtig, dass man nicht nur sagt, ja, aber Atia will viel höhere Testosteronwerte haben. Und dann muss man aber auch gucken, wo hakt es denn vielleicht sonst im Rest vom System? Wir können uns nicht nur die Hormone angucken. Und gerade bei dir haben wir im Resilienzthema einen riesengroßen Hebel da reinzugehen, dass wir dann auch auf ein persönliches, gutes Level kommen. Weil wenn wir zu viel Testosteron haben, haben wir natürlich auch mit anderen Themen wieder ein Problem. Ne? Reizbarkeit, Impulsivität, all diese ganzen Themen. Deswegen sind wir damit im Moment erstmal zufrieden. Wir würden gerne mit dir an der Resilienz und an der ganzen Neurotransmitterachse arbeiten. Da kommt Guido nachher dazu, um dann einfach nochmal nachzumessen und zu gucken, wo man eben was anpassen kann. Und dann würde man auch eher gucken, okay, dann würden wir nochmal eher das Pregnenolon messen. Wir haben ja von dir einen sogenannten BHI, also wir haben ja schon Daten von dir, wie deine Mitochondrien gewesen sind. Die sind ja tippitoppi gewesen. Ne? Also muss man sagen, da hast du einen ganz guten BHI gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein niedriges DHEA hast, weil das Pregnenolon als Vorstufe, was aus den Mitochondrien kommt, niedrig war. Das kann sein, können wir jetzt nur überlegen, müssten wir jetzt einfach einmal auch noch mal messen. Du hast ja das Testkit eigentlich schon da für die Mitochondrien, wo man dann nochmal reingucken kann, aber da würde man jetzt eher so ein bisschen zurückhaltend sein und gerade nicht noch mehr DHEA nehmen, was du ja schon nimmst. Ja. Ne? Dir wegnehmen wollen wir es jetzt aber auch nicht. Und dann muss man gucken, vielleicht muss man mal einen Produktwechsel machen, vielleicht ist das Produkt, was du nimmst, wird nicht resorbiert oder da geht man nochmal in die Tiefe, aber eben dein großer Hebel liegt an der Resilienz.
Okay.
Wir haben, um das jetzt ganz kurz abzuschließen, auch mit dem CGM bei dir geguckt. Ne? Wir hatten da ja auch ein bisschen Diskussion drüber. Du hast ihn dran. Du hast im venösen Blut hast du einen niedrigen Zucker gehabt. Jetzt dort in dem CGM, das hat uns ja alle auch verwundert. Aber wir sehen das bei Sportlern sehr, sehr, sehr häufig, dass die Durchschnittsglucose deutlich höher ist. Du hast keine Spikes, du hast eher eine Flat Curve. Und man muss sagen, die Devices haben halt zwischen 7- bis 10-prozentige Ungenauigkeit. Mhm. Ja. Und wir sprechen hier von einem Device an einem Gesunden und nicht an einem Kranken. Das heißt, die Messung ist natürlich, das hatte ich dir damals dann auch geschrieben, die Messung ist natürlich anders, wenn wir mit einem CGM messen, als im venösen Blut. Mir geht es beim CGM vor allen Dingen darum zu gucken, spikest du auf irgendwas? Also hast du das ist so ein bisschen wie der Freefall Tower im Freizeitpark, ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Zuckerstoffwechsel haben wie im Freefall Tower. Und dafür, dass du ein hohes Cortisol hast, hast du eine gute, flache Kurve, weil wenn du ein hohes Cortisol am Tag hast, wird ja auch sehr, sehr viel metabolisiert, Zucker und ausgeschüttet. Das kann natürlich auch sein, dass der das mehr misst, weil das mehr in der Peripherie ankommt, ne, durch diesen Cortisol-Match. Mir ist es wichtig, du hast keine massiven Spikes gehabt. Du konntest durch die App, die wir genutzt haben, konnten wir eben gucken. Also man kann einmal den Freestyle Libre so nutzen oder auch den Dexcom nutzen mit der App. Wir haben dir das Hello Insight zur Verfügung gestellt, weil wir das total spannend finden, wenn man dann das Essen tracken kann und sich da so ein bisschen reinfuchsen kann und gucken kann, wo passiert denn was? Kann ich Hafermilch trinken? Was macht denn mein Frühstück? Wie reagiere ich? Jetzt auf Nudeln mit Tomatensauce reagiere ich mit einem Spike, aber wenn ich dann Proteine dazu mache und vorher einen Salat esse, dann reagiere ich eben vielleicht nicht so. Und so kann man quasi sehr gut sein System anpassen. Und da hast du extrem gute Werte, deswegen würde ich da nicht allzu viel drauf geben, weil Systeme sind natürlich auch fehlbar.
Ja, okay. Ich habe diese Messung, Frage. Guido, ich habe die Messung schon ein paar Mal gemacht, also bestimmt 5, 6 Mal. Und das war bisher vom Durchschnitt her die höchste Messung. Als ich die Eier-Challenge gemacht habe, das zeige ich dort auch, da war ich im Schnitt, glaube ich, bei 90 im Schnitt. Also auch das glaube ich nicht, dass es tatsächlich so war. Da war es eher zu niedrig angezeigt. Das hat mich auch damals gewundert. Und genauso wie jetzt hier, da wundert es mich, dass es mir, wie ich finde, zu hoch angezeigt hat. Aber wir haben es geklärt. Es ist halt eben ein Tracker und nicht absolut verlässlich. Ich habe übrigens auch immer Kontrolle. Ja. Ich habe so ein Pieksgerät, also so dieses altmodische Teil mit Bluttropfen und so weiter. Und gerade am Anfang, weil ich eben so verwundert war, da waren meine Werte so 20 bis 40 drunter mit dieser normalen Blutzuckermessung über den Bluttropfen.
Milligramm?
Ja, drunter.
Milligramm pro Deziliter, genau. Ne? Genau. Deswegen, also man muss sagen, in den ersten 24 Stunden zeigen die häufig falsche Werte an, weil die sich noch kalibrieren müssen. Und du hast sehr wenig Fettanteil, du hast sehr viel Muskelanteil. Ein klassischer Diabetiker hat nicht deine Körperzusammensetzung. Das heißt, die Eichung der Geräte ist auch eher auf eine
Klar.
andere Body Composition drauf fokussiert. Das muss man eben immer im
Es soll eine
Verhältnis
Warnung
setzen.
sein an Sportler, die eben sowas mal testen wollen. Einfach, damit sie es im Hinterkopf haben. Okay.
Ja, und umgekehrt auch, ne? Wenn jemand jetzt eben nicht so sportlich ist wie du, sollte der nicht diese Werte haben. Also jemand, der jetzt mit einem 123er Durchschnittsglukose rumläuft, das wäre zu hoch, eindeutig, das soll man hier nochmal sagen. In dem Gesamtkontext von dir jetzt, wo wir den HOMA kennen, den HbA1c, dich kennen, dein Bodyfat kennen, dann ist es irgendwie erklärbar. Es macht es nicht besser, die Werte, aber wir wissen ja, dass uns immer am Ende und überzeugt uns schon eher der Blutwert als jetzt der errechnete, ne? Also so ein Glukosemessgerät misst ja sozusagen einen Zuckergehalt hier in der interstitiellen Flüssigkeit und rechnet das dann aufgrund von vielen Daten um auf den Blutglukosewert. Der beruht aber natürlich, weil die Geräte für Diabetiker gemacht sind, weitestgehend auf Populationen von Diabetikern. Deswegen kommt das immer wieder vor. Bei dir ist es jetzt schon recht außergewöhnlich hoch. Deswegen damit sollte man da nicht rumlaufen. Patrick, eine Frage. Du hast es so recht lapidar gesagt. Ich meine, dein Körperfett ist ja außergewöhnlich toll niedrig, ja, also das, wenn man sich die sämtlichen Fitness- und Bodybuilder und Shredded Sixpack Communities anschaut, dann will ja jeder unter diese 10% kommen und du bist da irgendwas zwischen 8 und 9 und sogar eher bei 8, ne, als bei den 9, die hier eben in der Folie standen. Machst du dafür quasi fast gar nichts oder gehst du bewusst hungrig ins Bett?
Nee.
Kannst du es nochmal ein bisschen ausführen, weil es ist
Ja.
irgendwie wirklich faszinierend, dass du ja wirklich da. Und du bist jetzt auch, wie gesagt, 51, das heißt, oder ja, bist 51 geworden. Das heißt, das ist ja schon erstaunlich. Das ist schon
Also
faszinierend.
ganz kurze Erklärung, wie ich mir das jetzt zurecht argumentiere. Ich habe ein extrem konstantes Gewicht. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich irgendwo, ich war jetzt auf einer Party und da sage ich, oh Patrick, du hast abgenommen. Ich so, nee. Ich bin seit 20 Jahren konstant mit meinen ungefähr um die 81 Kilogramm, mal plus zwei, wenn es wirklich hoch ist, mal minus zwei, wenn ich extrem viel Cardio gemacht habe in der Cardio Challenge. Aber ich bewege mich seit ungefähr 20 Jahren in diesem Bereich. Und ich glaube, das macht schon mal ganz viel aus. Mein Körper ist daraufhin justiert. Ich gehe nie hungrig ins Bett, kann ich nicht. Im Gegenteil. Ich bin hier jemand, der abends eher nochmal vorm zu Bett gehen isst. Natürlich dann was einigermaßen Vernünftiges. Etwas, was ich zum Beispiel total gerne mag, sind 20% Quark, Bioqualität und solche Dinkelcracker, die ich eben dann reintunke. Das macht mich satt, das fühlt sich für mich gut an, das schmeckt mir auch und so gehe ich dann ins Bett. Ich versuche in der letzten Zeit, mal so 2, 3 Stunden vorher, nichts mehr zu essen. Aber das Problem ist bei mir, dass ich eben abends grob um 10 ins Bett gehe, dass ich meinen Sport um 17 Uhr beende. Dann trinke ich meinen Proteinshake. Das mache ich schon seit, keine Ahnung, 25 Jahren. Und der Proteinshake, der hält dann vielleicht bis um 18, 18:30. Dann esse ich mit der Familie. Und dann wird schon relativ knapp mit den 3 Stunden vorm Schlafen gehen. Also das ist mein abendlicher Rhythmus. Morgens, da trinke ich meine 3 Milchkaffee. Und wenn dann der Hunger kommt, dann esse ich. Und das, was ich vorhin meinte, ich spüre häufig einen total dezenten Hunger. Für mich alles andere als eine Quälerei. Null. Ich könnte mich nicht mit Hunger irgendwo hinquälen. Das würde nicht funktionieren. Lustigerweise habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich habe so einen Mountainbike-Marathon mitgemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Und habe einen Tag vorher, habe ich Cardio-Fueling gemacht. Habe 400 Gramm Kartoffeln gegessen. Das war auch der höchste Blutzuckerspike, den ich je gemessen habe bei mir. Und tatsächlich ist dann der danach, weil mein Insulin ja oder weil mein Körper so sensitiv ist, der richtig abgestürzt. Und zum ersten Mal seit ebenfalls 20, vielleicht sogar 30 Jahren hatte ich das Gefühl von Heißhunger. Ich kannte das nicht. Ich weiß jetzt, wie sich Heißhunger anfühlt und dass der nicht kontrollierbar ist. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber das ist eben genauso dieses. Ich quäl mich da nicht hin. Ja, ich mache dreimal die Woche Cardio. Das mache ich auch sehr regelmäßig. Ich mache dreimal ein Krafttraining, das nie länger dauert als 45 Minuten. Ich mache sechsmal die Woche Sport. Das ist mein Sportprogramm. Nicht mehr, nicht weniger.
Und isst du irgendwas bewusst gar nicht? Also isst du Süßigkeiten, Eis und so ein Krams
Ich
oder
esse
eigentlich fast nie?
doch, doch, ich esse Süßigkeiten, aber das ist wirklich überschaubar. Also es ist.
Also nicht täglich ein Dessert.
Nee, Es kann aber sein, dass ich auch mal täglich zum Beispiel Schokoreiswaffeln esse. Oder wenn meine Kinder Eis bekommen, dann esse ich auch mal ein Eis. Ich esse total gerne Schokolade. Ich esse nie Chips, ich esse nie würziges, deftiges. Das mache ich nicht, das brauche ich nicht. Aber auch das hier, wenn ich hart trainiert habe, dann treibt es mich mehr in die Süßigkeiten rein. Weil dann habe ich das Gefühl, ich habe ein Kaloriendefizit. Und dann hole ich mir das aber auch.
Nee, spannend. Vielen Dank, dass du es nochmal so ausführst.
Ich würde gerne einen Satz noch zu diesem Food Arousal sagen, weil du hast das jetzt nicht. Du bist einer der Glücklichen, die da nicht das negativ im Kopf haben. Aber wir sehen es bei sehr vielen Frauen. Gerade bei Frauen ist das einfach auch ein belastendes Thema, wenn sich sehr viel um Essen dreht. Ja, insbesondere um wie viel darf ich nicht. Und ich will, aber ich will nicht. Und ne, das nennt sich Food Arousal, was dann hier die ganze Zeit so wie so ein kleines in den Ohren schwingt. Und das ist für viele natürlich auch eine riesige Herausforderung, in die Veränderung zu gehen. Deswegen ist es ganz interessant, es kam kürzlich eine Studie raus, dass die neuen GLP-1s eben dieses Food Arousal auch, also dieses Food Noise minimieren und es dadurch halt auch einfacher zum sogenannten Habit Change kommt. Also da kommen sicher sehr, sehr, sehr spannende Studien und Daten noch raus, wo man vielleicht auch helfen kann, durch Microdosing in eine Veränderung zu gehen. Das bleibt sehr spannend.
Also GLP-1 ist praktisch Wegovy oder eben Ozempic, die Abnehmspritze.
Wegovy, Mojaro,
genau, Ozempic. Ja, okay. Ja, genau. Ja, danke für die Ergänzung, weil es werden noch einige angucken, die sagen, oh, der Patrick, der hat es ja gut. Ich habe andere Baustellen, also ich... wir reden ja drüber.
Du hast andere Baustellen. Ja,
aber das ist nicht meine Baustelle, also Körperfett...
Nee, das ist nicht deine Baustelle. Auch das nächste Thema, da ist ein bisschen, sage ich mal, Baustelle und Hebel mit drin. Wir gucken uns jetzt diesen ganzen Bucket Detox, Immunität und Inflammation an. Beim Thema Immunität hast du Tip-Top-Werte. Wir haben in der Anamnese keine sehr häufigen Erkrankungen. Du hast nicht groß irgendwie immer wieder Entzündungen und Krankheiten und Co. Beim Detox, also die ganze Entgiftungsthematik, wir haben ja unterschiedliche Phasen, wie bei uns entgiftet wird im Körper. Da hast du keine Einschränkung der Phase 1 und 2. Du hast aber eine Einschränkung in der sogenannten Glutathion-Konjugation. Bei Frauen ist das einfach total wichtig. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Gerade wenn wir in das Thema Perimenopause, Menopause gehen, wenn wir den Hormonshift haben, auch Hormone müssen entgiftet werden. Das konkurriert, gerade die Östrogenentgiftung konkurriert mit der Entgiftung oder dem Abbau der Stresshormone. Ja, das ist ein riesengroßes Thema für Frauen. Bei dir ist das alles soweit fein, was du eben hast. Und das hatten wir ja schon beim kardiovaskulären Thema. Das ganze Thema Entzündung und Inflammation ist bei dir ein Risikofaktor. Bedeutet, du hast den ganzen Bucket des oxidativen Stresses. Du hast eine verringerte Transkription von antioxidativen Enzymen. Du hast eine reduzierte Enzymaktivität bei oxidativem Stress, also sogenanntes SOD und NARF2. Also ich glaube, das weißt du auch schon mit dem NARF2, gell? Ich habe... hatte da bei deinen Supplements so ein paar Hinweise drauf gesehen, dass du da auch schon förderst. Und du hast halt auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das CRP, Interleukin 6 und TNF-Alpha für diese Freisetzung und den Reiz. Du hast im Vitamin-D-Stoffwechsel hast du keine Problematik, ist ja auch großes Thema bei Immunsystem und Inflammation. Das ist prima. Und wenn wir dann in deine Blutwerte reingucken, sehen wir, du hast ein nicht nachweisbar niedriges, hochsensitives CRP. Das ist wundervoll. Wir sehen aber in ein paar Blutwerten, wie wir vorhin schon gesagt haben, dem Lipoprotein, dem LPPLA2, du hast einen deutlich erhöhten Harnstoff. Dadurch hast du auch noch eine, die sind nicht auffällig, aber funktionell medizinisch bist du am oberen Drittel dran. Da hast schon eine Leberbelastung. Das kann einfach auch noch damit zusammenhängen, dass du durch die, das kann einfach noch eine Nachwirkung auch davon sein, dass du eben sehr viel tierisches Protein mit der Eier-Challenge gegessen hast. Du isst sehr viel tierisches Protein in deinem Alltag. Du hast einfach auch Whey in deinem Proteinshake mit drin. Und dementsprechend hast du eine erhöhte Ammoniakbildung, dementsprechend hast du natürlich auch eine erhöhte Belastung im Leberstoffwechsel. Wir sehen in deinem Mikrobiom, das nehme ich jetzt einfach da mal mit rein, sehen wir eine ganz leichte Dysbiose, die ist nicht tragisch, du hast keine pathogenen Keime, Pilze oder irgendetwas, was erklären würde, dass du da irgendwie eine starke Dysbalance hast. Aber wir sehen eben eine Belastung mit Phenolen und Ammoniak, was eben mit dieser Thematik zusammenspielt, was auch wieder proentzündlich sein kann. Und dann, wie viele Leute, also wir sehen das bei fast jedem, hast du einen Mangel an Akkermansia, was ja auch eben sehr protektiv wirkend ist. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Aber wenn wir uns deine Resilienz, deine HRV, also oder insbesondere auch deine Katecholamine im Stressmanagement angucken, muss man sagen, dein Darm ist wahrscheinlich für das, was du an Sport und beruflichem Druck und Action machst, ist der schon relativ gut aufgestellt. Weil in dem Moment, wo wir sehr viel im Sympathikotonus sind, wird der Darm ja nicht gut genug versorgt und da können sich dann schneller Dysbiosen bilden, gerade wenn du dann eine Ernährung hast, die sehr auf tierische Produkte fokussiert ist.
Darf ich?
Also in den Biomarkern noch keine große Gefahr. Du kriegst das sehr gut balanciert, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo wir sagen, da würden wir ein bisschen
Darf ich hier nochmal
adjustieren.
rein? Das ist ganz wichtig hier. Ich sehe Genetik. Also, ich habe eben das Potenzial für erhöht IL-6, CRP und TNF-Alpha und so weiter. Das habe ich auch alles schon mal messen lassen, war immer im unteren Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemessen habt.
Haben wir auch gemessen, du warst eben beim hochsensitiven CRP unter 0,4, also nicht
Nicht
nachweisbar.
nachweisbar, ja, und das ist eigentlich immer irgendwie. Ich habe
Super.
noch nie einen höheren Wert gehabt. Das heißt, dass mein Lebensstil eben, obwohl ich eine, das ist vielleicht wichtig zu wissen, also
Das ist ein guter
genau,
Punkt, der hebt
weil
das
das ist
hervor.
Genetik. Ich habe die Genetik für höhere Entzündungsmarker. Und das wäre natürlich dann für mich kardioproduktiv, das ist ja so meine Baustelle, sage ich mal, oder einer meiner Baustellen, wäre das äußerst ungünstig. Entzündliches Intimia kann eben dann zu mehr Atherosklerose führen. Aber mein Lebensstil hilft mir, dass ich eben das irgendwie dann, ich sag mal,
Du balancierst das, du
epigenetisch unter
kompensierst
Kontrolle
das.
halte. Okay, das ist, also ich möchte nur mal den Mut
Korrekt.
machen, dass man keine schlechte Genetik haben, man kann aber so wahnsinnig viel durch den Lifestyle was dagegen tun. Okay.
Und das ist eben auch wichtig, dass es ist nicht ein singulärer Blick. Ich habe auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit und habe ich zum Glück nicht bekommen und mache natürlich auch viel Sport. Ich achte auf die Ernährung, ich achte aufs Mikrobiom. Ich weiß natürlich, was ich tun muss. Ich habe auch meine Schwächen, selbstverständlich. Aber wenn wir wissen, was wir tun müssen, können wir halt eben genau das machen, weil wir können genau diese Balance
Okay.
schaffen. Darum geht's. Okay, dann gucken wir da einmal kurz rein. Das ist einmal noch kurz der Überblick von deiner Genetik, die du ja gerade noch mal hervorgehoben hast. Und im nächsten Slide siehst du dann, das ist dein Mikrobiom. Du kannst da oben auch wieder draufklicken und in die super Details
Okay.
gehen. Aber du hast prinzipiell, ist das kein schlecht aufgestelltes Mikrobiom. Du hast ein bisschen niedrigen pH-Wert. Das ist aber sehr tagesformabhängig, ne? Beim Mikrobiom. Wir haben ganz, ganz viele Daten. Wir wissen ganz viel über das Mikrobiom. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, da zu tief reinzugehen. Ich will wissen, hast du ein Leaky Gut? Ja, nein, hast du nicht. Du hast eine leichte Dysbiose. Der Rest ist in Ordnung. Und das ist auch einfach, ne, wie viel fermentierte Lebensmittel isst du denn? Wie viel Präprobiotikum? Wie viel Ballaststoffe nimmst du? Na, da kommen wir nachher beim Supplementplan. Da bin ich nicht so ganz durchgestiegen, was du jetzt wann nimmst und ob täglich und ob nicht. Ja, aber gerade diese Ernährungshabits. Ich habe einen Wasserkefir in der Küche stehen und trinke so jeden Tag einen
Ich mache
Shot. Den kann
selbstgemachtes
man sich
Joghurt.
selber ansetzen. Ja, super, genau. Ich liebe fermentierte Lebensmittel. Wenn man zu doll übertreibt, kann man sich auch den Darm wieder abschießen, ne? Wenn man nicht darauf achtet, dass auch genug die da Bakterien gefüttert werden
Durch
und dass die
Ballaststoffe,
Mucosa
ja.
gut da ist, also die erste Schicht. Aber das ist eben ganz wichtig und da können wir ganz viel machen. Das heißt nicht immer, dass man immer Präprobiotikum essen muss. Man kann sehr viel mit der Ernährung eben tun. Das sind nochmal die Blutwerte. Omega-3-Index hatte ich dir versprochen, kommen wir nochmal zu. Bist du bei
Boah.
6,2? Wir wollen bei deiner Kardioprotektivität 10 bis
Ja.
11% haben.
Das
Weißt du, Patrick, es ist ja immer die Frage, supplementierst du richtig? Omega-3-Fettsäuren muss man zum Essen oder nach dem Essen dazu nehmen, weil wir die Enzyme brauchen für die Verstoffwechslung. Es ist aber auch immer ein Thema von Angebot und Nachfrage. Wenn dein Körper gerade viel Nachfrage an antioxidativen Prozessen hat, dann wird natürlich auch wieder mehr verbraucht, ne? Wir haben nicht nur die Resorption, sondern auch Angebot und Nachfrage. Und da würden wir dich motivieren wollen, da ein bisschen mehr Omega-3-Supplementierung zu machen, weil es eben wichtig ist, dass wir hier supplementieren und weil wir einfach die Omega-3-reichen Fische sind, häufig eben
Ja.
Umwelttoxin belastet und da muss man kiloweise von essen.
Ja.
Das reicht einfach nicht. Da, es gibt die sogenannte DoHealth-Studie, die ist gerade erst rausgekommen, die Wirkung von Kraftsport, Vitamin D und Omega-3-Supplementierung ohne vorheriges Messen gezeigt hat. Die Risikoreduktion an chronischen Erkrankungen zu erkranken und damit zu sterben hat sich massiv reduziert. Das ist eine ganz spannende Studie aus der Schweiz von Frau Professor Bischof Ferrari. Also wir wissen, damit kann man nicht viel falsch machen, ne? Und das ist wichtig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 800 Einheiten Vitamin D. Da wissen wir, bei 99,9% reicht das nicht. Also das ist einfach viel zu wenig. Und Omega-3 können wir sicher 2 Gramm geben. Das Einzige, wo es eben, wo es immer ein bisschen einen Aufschrei gibt bei der Thematik vom
Ja,
Vorhofflimmern.
kennen wir. Über 12
Aber
sollte
auch
man da
da
nicht haben,
wissen
aber
wir,
ja.
richtig, aber da kommen ja eh die
So
meisten
ist
gar nicht
es.
hin. Alles über 8 wäre schon gut, ne?
Was ich hier gerade sehe, und das
Genau.
finde ich jetzt sehr spannend, gerade für nachher, ist Vitamin B6, was mich sehr wundert, weil das spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, zum Beispiel auch im Dopaminstoffwechsel.
Richtig. Also, dass der bei dir niedrig
Es
ist,
ist.
ist
Ja.
erstaunlich, weil das ist ja nun mal dein Heimatfeld
Ja.
eigentlich. Deswegen gut, dass du es schon mal vormerkst. Weil immer die B-Vitamine sind alle nicht irre, ne? Klar, die sind hier irgendwie noch im Normbereich, aber das ist der Vitamin B6, den brauchst du nun
Ja.
wirklich für die Neurotransmitter. Und wenn der wirklich so niedrig wäre, dann sollten wir den dringend angehen. Wenn
Unbedingt.
Vitamin B nimmst du wahrscheinlich, ne?
Ja klar, ich nehme ein B-Komplex, aber vielleicht eben auch zu unregelmäßig. Ja.
Vielleicht zu
Und dann würde ich
unregelmäßig.
auch gerne noch mal sagen, Angebot und
Ja.
Nachfrage. Und richtig messen. Also wir haben jetzt richtig gemessen, wir haben im Vollblut gemessen, wir haben die bioaktiven Vitamine gemessen, aber da ist es auch immer wichtig, richtig zu messen. Ne? Wir wollen zum Beispiel Magnesium, bist du jetzt oben mit 32, das haben wir auch im Vollblut gemessen. Wenn wir das im Serum messen, da sind nur 1 bis 2% drin. Im Serum bringt uns der Magnesiumwert relativ
Ja.
wenig. Im Vollblut sehen wir, bist du bei 32, brauchst du auch eher ein bisschen mehr. Selen, bist du bei 102 Mikrogramm pro Liter. Da wollen wir sicher über 120, eher so Richtung 150 sein. Insbesondere bei
Wegen der
dir, der so eine
Schilddrüse.
reduziertere antioxidative Kapazität hat. Das kann auch sein, dass deswegen die Schilddrüse so ein bisschen das freie T3 nicht so richtig in die Konversion kommt, ne? Dein Zink ist super, das prima oberes Drittel, aber das sind also diese Sachen. Wichtig ist, richtig zu messen.
Okay.
Und das ist auch vielleicht nochmal für deine Community dann schon auch gut, ne? Dass man hier auch mal ganz ehrlich, ne? Beim Klempner leckt der Wasserhahn. Also du bist Supplement-Profi, du misst auch relativ häufig und trotzdem ist es nicht immer so immer gleich klar, ne? Obwohl du da ja schon viel tust. Also das heißt, wir kommen ja gleich in das Thema Mindset und Neurotransmitter, dass das dann durchaus alles zusammenhängt. Und selbst nur, weil man da glaubt, man nimmt da jeden Morgen ein Döschen, haut das nicht automatisch immer hin. Das soll jetzt keinen Schrecken machen, aber es das heißt ja schon irgendwie, hey, immer mal wieder gucken, ob das so passt oder ob man da auf dem Pfad ist, weil man denkt, man macht da alles richtig, kommt einfach vor. Ne? Also das hatte jetzt eher verwundert bei
Also
dir.
das
Ne?
B6 überrascht mich stark, muss ich sagen. Ja. Aber es
So, und
erklärt
da sollten
eben
wir auch nicht
auch
dann.
dann das, was jetzt dann kommt. Immerhin, das ist ja
Ja.
gut, wenn man
Ja.
dann,
Das ist
wenn
gut.
man das Puzzleteil findet, was noch fehlt fürs vollständige Bild.
Ja.
Okay.
Und Patrick, weil du ja immer gerne deiner Community Input geben möchtest, ne? Es gibt schon sehr viele Ärzte, die sich mit Mikronährstofftherapie auskennen. Das ist prima, aber man kriegt auch nicht immer einen Termin. Es gibt 2 Bücher von 2 Kollegen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Das eine ist der Timo Osterhaus mit dem Blutwertecode. Das andere ist die Helena Ophanus-Bürkel. Die hat wirklich, danke, ich habe sie nämlich da hinten liegen. Ich müsste erst aufstehen. Es sind 2 Top-Bücher, wirklich, die
Absolut.
einem so viel Input geben und wo man selber, man kann ja in die Labore reingehen und dann auch messen auf Selbstzahlerbasis. Und die beiden Bücher geben einem sehr, sehr, sehr guten Input, wie wir Handlungsrelevanz machen können, was die Zielwerte sind, kann ich total empfehlen. Ja, also
Auch leicht verständlich.
wer was zu
Ja.
verlinken. Also das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Also es sind zwei ganz, ganz tolle Kollegen, die damit eine total tolle Arbeit geleistet haben, auch einfach dem Hausarzt ein bisschen den Druck zu nehmen, weil man darf auch wirklich nicht vergessen, wir lernen das im Studium nicht. Wir lernen keine Mikronährstoffe. Wir lernen die Art nicht, wie wir jetzt mit dir arbeiten. Das hat Guido und mich unzählige Stunden und unfassbar viel Geld gekostet und ganz viel Neugierde, da richtig reinzugucken. Wir lernen zwar die Biochemie, aber wir gucken von der Sick Care drauf, also von symptomorientierter Behandlung. Die Art und Weise, und man schafft das nicht, wenn man einen 7 Minuten getakteten Sprechstundentag hat und manche sogar noch weniger. Das ist eine Riesenherausforderung. Deswegen bitte nicht den Hausarzt schimpfen, der das vielleicht nicht so gut vermitteln kann. Und es ist auch schwierig, wenn man dann Laborwerte bekommt, mit denen man sich nicht auskennt, weil man es eben nicht gelernt hat, weil man eine andere Art der Medizin gelernt hat, dann da zu empfehlen. Und die beiden Bücher kann ich einfach nur gut empfehlen.
Gehe ich mit.
Also das heißt, für deine Thematik wollen wir hier noch ein bisschen tiefer gehen? Es kommt so ein bisschen, ich hatte ja schon einige Sachen erwähnt. Die Mitochondriengesundheit ist eben noch ein ganz interessanter Hebel bei dir im Bereich auch Immunität, weil du eben auch eine genetisch bedingte schlechtere Aktivität vom sogenannten NRF2 hast, was einen großen Einfluss aufs Immunsystem hat. Und die Mitochondrien sind ein Hallmark of Aging. Also total interessant, da einfach nochmal mit reinzugehen. Die Supplementierung sollte angepasst werden. Da gehen wir dann nochmal ins Detail mit deinem Supplementplan, wenn ich den so richtig verstanden habe, wann du was nimmst. Und dann würde man da auch nochmal einfach ein bisschen ausgleichen. Beim Mikrobiom ist es eben wichtig, guck Präprobiotika, schau da drauf, so ein bisschen das Whey mal für eine Zeit zu reduzieren. Ich denke, das kommt aus deiner Eier-Challenge-Zeit und weil du viel tierische Proteine nimmst, dass man da ausbessern kann. Und auch beim Thema Inflammation spielt eben die Schilddrüse wieder eine Rolle. Deswegen ist die hier auch nochmal mit eingefügt. Und dann übergebe ich an Guido.
Gehen wir in das Thema mentale Resilienz, Schlaf und Mindset. Ich fange mal an.
Du, Patrick, wenn du eine kleine Pipi-Pause oder so
Nein.
brauchst, dann wäre jetzt ein guter Punkt. Okay.
Okay.
Wir nachts im Wasser lassen.
Ich danke lieber nach.
Also du. Wir fangen mal auch der Reihe nach an. Ne? Genetik ist, jetzt beziehen wir uns auf dieses genetische Bild, das du am Anfang schon mal kurz gesehen hast. Da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen in Detail drauf ein. Ne? Also ich versuche mal die Genetik zu teilen. Die ist ja, wir haben ja nicht da so einen Schwarz-Weiß-Mechanismus, wie du weißt. Ne? Sondern man muss das so ein bisschen nebeneinander legen und gucken, wo ist eher die Protektion und wo ist eher die Vulnerabilität. Und wenn man das, und wir wollen jetzt sicherlich nicht alle einzelnen Gensnips hier durchsprechen, aber du hast, um das mal kurz zusammenzufassen, du hast in der Protektion, in dem sogenannten Brain-Derived Neurotrophic Factor, bist du eher protektiv. Das ist ein Faktor, der gebildet wird, um die Neuroplastizität und das Remodeling auch der Hirnstrukturen der Neurone zu organisieren, um es mal sehr platt zu
Ja, ein
sagen.
schönes Wort
Der
dafür finde
erste
ich Gehirndünger.
Gehirndinger, genau. Da bist du eher
Ja.
protektiv. Wir gucken gleich, ne, in der Diagnose, wo dein Wert wirklich liegt und was das vielleicht bedeuten könnte. Aber genetisch bist du da auf der Habenseite. Genauso im Bereich Oxytocin-Stoffwechsel, da bist du eher auch geschützt. Das ist das Oxytocin, ist dieses Hormon, das kennen wir aus der Mutter-Kind-Bindung, das kennen wir, das ist das Kuschelhormon, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du da bessere Worte in deinem Podcast vielleicht schon auch gefunden hast. Das ist das, was wir stark spüren, was uns so dieses Geborgenheitsgefühl auch bringt. Wenn man das nicht hat, dann wirst du so, also wenn man dir das wegnimmt, dann wirst du immer mehr so ein einsamer Wolf und schlägst dich so durchs Leben, sodass ist nicht dieses Kämpferthema, nicht so Richtung Dopamin, aber so da bist du auch eher sozial, bist du, also du solltest da, also genetisch gesehen, ob du das jetzt wirklich subjektiv so ausprägst, aber wir haben ja deine Befragung gemacht, subjektiv berichtest du nicht von Einsamkeitsgefühlen und Ähnlichem. Ja, also das ist so,
Gar
da
nicht.
ist, glaube ich, das ist bei dir nicht das Thema. Im Gegenteil. Im Thema Dopamin und auch in dem COMT-SNP bist du eher auf der Habenseite. So, gleich gucken wir uns an, was das jetzt wirklich bedeutet für deine tatsächlichen Werte. Wo du eher eine Vulnerabilität hast, und ich finde, sowas ist immer gut mal zu hören, aber sowas auch dann wieder durchaus ad acta zu legen, zu sagen, ja, die Genetik, wie du sagst, haben wir ja schon bei dem Herz-Kreislauf-Thema gesagt, durch deinen Lebensstil kompensierst du ja vielleicht eine nicht ganz optimale Genetik und damit ist die Genetik dann auch wiederum relativ wurscht. Aber sag mal, wenn man sich jetzt ein Puzzlebild bauen möchte, hilft einem das schon, die ein oder andere Entscheidung anders zu treffen. Andrea hat das zwischendurch immer mal wieder gesagt, dass man dich eher in einem zum Beispiel hochnormalen Bereich hätte. Das hat dann häufig was mit der genetischen Information zu tun, die wir jetzt hier gar nicht so komplett auseinanderdröseln. Aber du hast Was die Stressachse angeht, eine etwas verminderte Stresspufferung, erhöhte Anfälligkeit bei Angst, das kann dann auch unter Stress zu einer Impulsivität führen und letztendlich auch zu einer Richtung depressive Verstimmung. Das kommt kombiniert mit diesem Serotoninsystem, da sind mehrere SNPs, wo du eher ein eher vulnerables System hast, was die Serotoninsynthese angeht. Also dass dein Serotonin, kommen wir gleich zu den Werten, nicht so tipptopp ist, hat durchaus vielleicht was mit deiner Genetik zu tun.
Okay.
Und das kriegt man raus. Vielleicht das mal zusammengefasst. Du bist da grundsätzlich, hast da starke Schutzfaktoren im kognitiven sozialen Bereich. Also du bist sozusagen auch unter Stress sehr scharf und kannst lernen und machen und tun. Das sieht man allein in deinem beruflichen Werdegang. Das war nicht immer leicht und trotzdem hast du es gerockt. Wo deine Vulnerabilitäten liegen, ist vielleicht eher in dem emotionalen Bereich, was Richtung Serotonin geht, wo du unter Stress durchaus dann auch nicht mehr mit der Gelassenheit reagierst, wie du es vielleicht dir wünschst und da ein bisschen kürzere Leitung hast aufgrund der Genetik, wo wir jetzt einfach in den Werten hinschauen wollen. Wenn wir in die Werte gucken, und ich springe jetzt mal zwischen diesem Slide und den nächsten, damit man es auch dann mal so sieht, gucken wir mal kurz rein. Das ist hier dein Neurotransmitterprofil, das wir jetzt neu gemessen haben. Ich habe nochmal einen Vorbefund, weil du hast den gleichen Test ja schon mal vor einem knappen Jahr gemacht.
Ja.
Beim gleichen Labor.
Deswegen ist das, glaube ich, ganz schön, dass wir es vergleichen können. Du siehst hier nochmal dein Cortisol, das sollte hier in diesem Korridor liegen. Ja. Das ist jetzt nicht massiv erhöht, nicht? Wir haben Kunden da, die starten auch schon mal morgens mit einem Hyperkortisolismus von oben hier oben, ja, und dann geht das so runter. Aber du bist zu hoch, ne? Dafür, dass du grundsätzlich ja schon in einer Phase des Lebens bist, wo du nicht mehr den ganzen Tag total rocken musst, ja. Machst du dir hier noch, also, und das hat natürlich eine Stresskomponente, das Cortisol ist am Ende das, was auch sozusagen natürlich ausgeschüttet wird in dem Kampfmodus, in dem wir halt keine größeren, das Wundermittel Cortisol, ein Arzt, der nicht weiß, was er tut, schmiert Cortisol oder gibt Cortison, das ist dieselbe Effekt, so nach dem Motto, da machen wir das Immunsystem mal ein bisschen still, das heißt, da wird dann einfach, da geht es im Kampfmoment nicht darum, jetzt groß zu reparieren. Das ist das, wenn du jetzt ins zweite Lebensdrittel kommst, da willst du nicht mehr auf dieser Kurve da und rum reiten. Dass wir in der ersten Lebensphase oder im ersten Lebensdrittel, gerade wenn es Beruf ist, Kinder aufbauen, Familie, Beruf, da ist immer viel, viel los und da ist bei den wenigsten das Cortisol hier immer im Korridor. Ja, da machen wir uns nichts vor. Aber da, wo du jetzt hin willst, wenn es zu uns gekommen, wollen wir da was machen. Ja. Ne? Das ist sicherlich auch nicht gleich morgen zu erreichen. Dann nimmt man nicht drei Pulverchen und dann wird das, sondern das ist jetzt hier schon ein gesamtes Blick auf dein Leben.
Guido, darf ich hier eine Zwischenfrage stellen? Ist das auch relativ belastbar als Durchschnittswert oder kann es eben auch tagesabhängig sein? Ich frage deshalb.
Das hier ist eine Momentaufnahme, ganz klare Momentaufnahme. Ja. Das Cortisol ist auch weiterhin nicht ganz so schnell anflutend wie Adrenalin, Noradrenalin. Das ist schon eine Momentaufnahme, die uns immer nur einen Snapshot gibt für den Tag, an dem dieses gemacht wird. Das waren so Speichelproben, wo du morgens hier um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr was genommen hast. Ich bin mir nur relativ sicher, in dem Gesamtbild, das wir haben mit der HRV, ja, mit der Genetik, mit den Neurotransmitterwerten und mit Vorbefunden bei dir, du bist ja nicht ganz undiagnostiziert, kriegt das schon ein Bild. Okay. Aber ja, man sollte nicht, wenn man das einmal sieht, gleich das Gefühl haben, es geht nicht. Aber wenn das jetzt, ich sag mal, du eine sehr entspannten für dich Urlaub hast und hast das dann am Sonntagvormittag dann immer noch das Cortisol in der Höhe, doof. Dann sollten wir mal drüber reden, ob du die falsche Zeitung liest.
Ich lese gar keine Zeitung mehr und ich gucke auch keine Nachrichten mehr. Aber okay, weiter.
Aber wenn wir jetzt direkt in die Neurotransmitter reingucken und da sehen wir hier, ne, also das Serotonin ist im Keller, dein Dopamin ist im Keller, das Noradrenalin ist im Keller, das Adrenalin ist im Keller.
Wahnsinn.
Das GABA-System funktioniert. Das hier unten ist nur noch mal Cortisol, das sind die Werte zu der Kurve. Also die müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Die sind sozusagen hier abgebildet. Aber das sind auch ja sehr flüchtige Stoffe. Machen wir uns nichts vor. Aber wenn ich jetzt mal eine Seite weiter blicken darf, habe ich hier, glaube ich, den Vorbefund genommen. Der ist hier vom 16. August letzten Jahres. Da bist du im Korridor, interessanterweise. Ja. Ne? Also das heißt, du bist, wenn man nur die beiden Profile vergleicht, bist du jetzt ein bisschen gestresster als damals. Was immer das ist. Aber wie gesagt, das kann
Tagesformat. Der 1.7. war mein Geburtstag. Vielleicht hat es damit zu tun.
Ah, siehst du. Und du siehst aber auch, und das ist schon auffällig bei dir, dass auch da alle Neurotransmitter im Keller
Auch
waren.
weit im Keller, ja.
Weit im Keller.
Und das finde ich total spannend, weil klar, Adrenalin ist ja auch Antrieb, ist Dasein. Serotonin ist das, was uns ein gutes Gefühl macht. Ich spüre nicht diesen Mangel und das wundert mich sehr. Ich habe mich damals schon gewundert. Ich habe auch sehr, sehr selten depressive Verstimmungen. Man hat immer mal einen schlechten Tag. Aber wo ich sagen könnte, nee, das habe ich tatsächlich immer mal wieder und ich weiß gar nicht warum, das habe ich nicht. Deswegen wundert mich das sehr. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht eine Idee habt.
Wir gehen noch mal, weil du das gerade sagst, das war das Mental Self-Profiling. Das waren auch so Fragen rund um Sorgen im Leben, ne? Ähnliches Prinzip wie eingangs, je heller die Fläche, die helle Fläche auf der dunklen, desto mehr bist du dort, ich sag mal, entspannt oder sorgenfrei. Das waren so Fragen wie, machst du dir Sorgen, plötzlich zu versterben? Machst du dir Sorgen, juristische Probleme zu haben, Einsamkeit? Auch da sieht man bei dir ja eine recht große, also du genau wie du sagst, du spürst subjektiv, hast du ja auch berichtet, sowohl hier wie dann auch in einem Call, den wir noch zusätzlich hatten, auch hier diese Neurotransmitterwerte. Ich glaube, es ist wichtige Botschaft auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass das nicht automatisch die Werte immer gleich sich in einer schweren Depression niederschlagen. Umgekehrt könnte das, und das ist jetzt die Frage bei dir, du hast ja nicht wahrscheinlich durchgehend solche Werte. Wäre unwahrscheinlich, sondern du, wahrscheinlich ist immer wieder Erholung da. Wir wollen einfach jetzt, und das mag ja auch, und wie gesagt, zum Beispiel Serotonin finden wir genetisch bedingt bei dir. Dopamin ist eher gegen die Genetik. Noradrenalin ist wieder Frage, warum da jetzt das genetisch ist so dazwischen. Also rein mit der Genetik kann man das hier nicht alles erklären. Das heißt, die Frage ist, ob dein System irgendwann zusammenbricht. Ja, und das ist jetzt so, das ist die, glaube ich, die Frage, in der du jetzt in deiner Lebensphase stehst. Du hast jetzt, glaube ich, mit diesem Cortisol und mit diesen Werten sehr, sehr viel aufgebaut. Das ist ja auch der Pluspunkt. Ja, also häufig, wenn sowas depleted ist, ist es ja, dass du das auch verbraucht hast. Und das tust du durch Sport, das tust du durch Leistung, aber vielleicht hältst du das nicht noch weitere 50 Jahre durch. So. Deswegen ist es bei dir, bist du scheinbar da wirklich auch psychoemotional geschützt davor? Auf der anderen Seite, biochemisch, ist dein Körper in einem Stressmodus. Und da müssen wir dich langsam rausholen. Oder du dich rausholen, nicht wir dich, du dich.
Guido, vielleicht hier an dieser Stelle, ich versuche ja auch zu reflektieren mit meinem bisherigen Leben. Und ich habe in 38 mit CrossFit angefangen, das werden einige kennen. CrossFit ist eine sehr, sehr intensive Sportart, wenn man sie halbwegs so betreibt, wie es eigentlich gedacht ist. Und ich habe das gemacht bis zum, ich würde sagen, 48., 49. Lebensjahr und auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Habe mich da teilweise regelrecht abgeschossen, weil das kann ich. Also ich kann in den Tunnel gehen und kann mich quälen bis zum kurz vorm Umkippen. Im Rückblick würde ich sagen, das hat mir nicht gut getan. Deswegen überdenke ich mein Training auch schon mittlerweile seit über einem Jahr, eigentlich bedingt durch eine doppelseitige Reizung meiner beiden Knie, durch Überlastung, durch CrossFit. Da hat es angefangen zu fragen, ist das wirklich gut für meinen Körper? Und da, wo du gesagt hast, ich habe wirklich viel Gas gegeben, jetzt in meiner Vergangenheit, nicht nur beruflich, da gab es auch mehrfach Existenzängste. Und das in Kombination trotzdem mit einem sehr intensiven Sport. Immer wenn ich unterwegs war, habe ich meine Sportsachen dabei gehabt, bin mit dem Rollkoffer in eine CrossFit-Box gelaufen, auch teilweise 2 Kilometer, weil es keine Busverbindung gab. Das heißt, ich habe einen wahnsinnshohen Stress ertragen und das kann das Ergebnis sein. Da bin ich aber auch schon dran. Mein Training hat sich deutlich, deutlich reduziert und verändert. Und jetzt kommt das ganz Interessante für alle die, die hier zuschauen und zuhören. Meine Figur hat sich, wenn überhaupt, nur minimalst verschlechtert. Ich würde sogar eher sagen, das ist ganz schwierig bei mir, weil ich immer relativ gleich bin. Tendenziell ist sie gleich geblieben. Ich würde sogar sagen, es könnte sogar sein, in einigen Bereichen etwas verbessert. Also auch ganz wichtig, man muss nicht immer über Vollgas geben, um seine Ziele zu erreichen. Ich habe lange gebraucht, um das zu lernen, aber ich bin jetzt auf dem Weg. Ich nenne das auch das Minimax-Prinzip. Also nochmal minimaler Aufwand, maximale Erfolge. Leider bin ich jetzt schon 51, ich hätte es früher erkennen müssen, aber vielleicht erreicht das auch 20, 30, 40-Jährige, die sich hinterfragen, ist das gut, was ich tue?
Lass mal den Regret da rausnehmen. Ne? Wie gesagt, der Vorteil war, dass dadurch, sag mal, du hast eine Priorisierung gesetzt. Du bist halt, dein gesamtes jetzt dein Lebenswerk bis hier hat sich ja viel darum gedreht, dass du es wirklich walk the talk gemacht hast, ja. Und da jetzt irgendwie den Leuten was zu erzählen von Performance und selber nichts auf die Kette kriegen, ist ja Quatsch. Das ist jetzt irgendwie vielleicht die neue Art, aber du hast das ja alles so gemacht, wie du es gemacht hast. Aber wie gesagt, jetzt kommt, wenn jetzt die, ich sag mal, wenn du jetzt kommt die Evolution, die jetzt ja deine, ne, du bist auch bis 50, das heißt, du bist evolutionär nicht mehr wirklich gebraucht. Du kannst ein paar Samen verstreuen, wir Männer haben da ja nicht so direkt das Problem, das heißt, du kannst noch links und rechts noch ein paar, theoretisch noch ein paar Blumen, bestäuben. Wenn du das wolltest, ich rede jetzt nur evolutionär, aber gebraucht wirst du nicht mehr. Du fängst jetzt so langsam an, den anderen die Kartoffeln wegzuessen. Ja? Das heißt, du arbeitest jetzt gegen das System. Das heißt, bisher konntest du, und das war ja immer, Leute haben unter widrigsten Umständen gelebt. Ja, Leute sind auch durch schwerste Gefängnisstrafen irgendwie gut durchgekommen, mit einer Mangelernährung und ohne Supplements. Ja? Also das heißt, das Ding ist ja in sich unglaublich resistent, ja, also der Körper und der Geist am Ende das auch, ja, und das heißt, 40 Jahre kriegt man meistens irgendwie hin, wenn man denn auch noch ein Ziel, eine Vision hat oder halt auch Druck hat, aber damit machst du nicht nochmal 100 Jahre, das ist unwahrscheinlich, so, und das ist ja die Frage, die im Raum steht, die auch so ein Stück weit dieser Shift ist, und wenn du, und das ist vielleicht auch nochmal zurück auf die Frage mit deinem Fett, Körperfett. Das passt schon gut zusammen, ne? Du bist schon, dein System ist schon stark unter, ich sag mal, Leistungsdruck. Also du hast deinen Körper auch, wie du es beschrieben hast, im CrossFit immer an die in den über ihr Lebenskampf geführt. Ja? Ob du hat, konntest jetzt nicht mit einem Dinosaurier oder einem Drachen töten kämpfen. Drachen gibt es halt nicht mehr. Aber du hast halt das an den keine Ahnung, in den Wallballs und sonst wohl dann dich verausgabt. Das heißt, dein Ding ist wie so ein Hardcore-Frontkämpfer eigentlich durchgepowert. Ja? Und das ist ja zum Glück eben bei einem trotzdem sehr gesunden Zustand. Wir haben ja dich in jedes Loch mal reingeschaut. Du bist ja trotzdem, man kann ja ganz klar einen Stempel drauf packen, der Mann ist noch gesund. Ja? Also das heißt, auch die Botschaft nach draußen ist, nur weil ihr mal 3 Tage Stress habt, fällt nicht gleich euch irgendwie das Rad ab. Ja? Also siehe Patrick, der hat gerockt. Der ist trotzdem gut drauf. Ist das alles gesundheitsfördernd? Nein, natürlich nicht. Hat das immer Spaß gemacht? Nein, natürlich auch nicht. Hat das was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Würde man viele Dinge im Nachgang irgendwie vielleicht anders machen, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt ist ja die Frage, was mache ich denn mit dem heute? Und dann, glaube ich, da lügen dann die Neurotransmitterwerte an sich nicht. Wirst du jeden Serotonin haben, das sich oben plus da bewegt? Who cares? Ist ja ein bisschen wie bei den Testosteronwerten, auch da ein Stück weit, ne? Mit was lebst du gut? Wie kommst du gut klar? Jetzt nur den Laborwert zu therapieren, wäre Quatsch. Aber also so, wenn man das jetzt so predikten müsste, wenn du einfach nur so weitermachst, dann weiß ich nicht, ob du noch in keine Ahnung, X Jahren so gut drauf bist. Oder ob du dann nicht doch in so ein, naja, Menschen nennen das ja heute gerne nochmal Burnout, also wenn dann wirklich alles leer gelutscht ist, ne? Die Nebenniere und alles, und dann wird irgendwann gar nichts mehr gebaut. Ja?
Okay.
Deswegen, das wollen wir nicht. Wenn wir nochmal in deine HRV-Werte gucken. Und da kannst du auch nochmal helfen. Auch das, wir gucken gleich in die Polysomnographie rein. Wir sehen bei dir hier über die Tage wirklich sehr gute und auch relativ viel Grün. Also wir sehen bei dir ja ein besseres Profil, als wir das von den meisten unserer Kunden kennen. Das heißt, guck mal, nur mal reingeschaut, du hast immer wieder hier ganze super Nachterholung. Ja? Also das ist ja durchgehend, da gehst du irgendwann wahrscheinlich schon früher ins Bett, aber irgendwann ist wirklich hier eine gute Nachterholung. Hier ist eine gute Nachterholung. Also das heißt, die Nachterholung funktioniert immer wieder. Wenn man sich das ein bisschen reinzoomt, ne, gibt es da immer mal wieder auch grüne Eckchen in deinem Tag. Ja? Aber hier ist natürlich viel rot. Hier nochmal so ein Tag, hier warst du wahrscheinlich einen relativ entspannten Dienstag, den 8. Juli. Morgens immer noch mal so ein paar Inseln, wo du Erholung machst, dann hier Vollgas. Da hast du dann Work Remote, also das ist nicht mal Exercise, sondern hier gibst du, da hast du dich ein bisschen. Hast du irgendwas gemacht,
Das
was
war ein irgendwie auf jeden Online-Vortrag,
Fall
ja, für die DRK,
viel, viel, viel
der
sympathischer?
erste dieser Art.
Der Sympathikotonus war
Ja, definitiv,
angeschaltet.
ja.
Aber hier siehst du trotzdem, du hast Tageserholung. Ja? Also ich würde sagen, da haben wir viel, viel, ein anderer Tag hier auch immer wieder grüne Flecken.
Das ist ein sehr guten
Also
Parasympathikus, ne? Der ist ein sehr
der wird schon
reaktiver.
immer wieder angesteuert bei dir, auch hier. Ne? Top-Tag eigentlich. Ne? Deswegen kann man gar nicht sagen, dass du da. Dass dich dein Modus nicht ganz, also du wirst dich auch immer wieder erholen. Die Frage ist, wie kriegen wir dich insgesamt bisschen aus dem Kampf raus. Ja, das ist, glaube ich, die Situation. Und das ist natürlich nicht der, du hast ein bisschen über die Familiendynamik mit mir im Telefonat gesprochen, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so tief rein, aber da sind schon ein paar Themen, die dich wahrscheinlich schon noch immer in so Alert-Modus halten und den dich so, du hast ja neulich noch eine kleine Reise gemacht, eine mentale Reise eher da, wo du mal in so einem ganz wertfreien Raum warst, nicht? Ich meine, das sind dann so
Sensationelles
Zustände,
Erlebnis, nach wie vor, 10 Tage später.
So, und wenn du das jetzt einmal geschmeckt hast, das ist so ein bisschen, manchmal muss man den Geschmack auch erkennen, um ihn auch wiederzufinden. Und ich glaube, du hast jetzt diese, es ist wie so ein Orchester, wenn man mal die Triangel gehört hat, dann kann man die immer wieder raushören. Wenn man da noch nie darauf hingewiesen hat, dass da irgendwie so ein kleiner Ping, Ping, Ping ist, hört man den nicht. Du hast jetzt in der Klaviatur der menschlichen Daseinsbereiche auch mal was gekannt, was so wirklich wertungsfrei ist. Und da merkst du, das ist schon nochmal ein anderer Entspannungszustand als in dem du jetzt in der normalen Tageswahrnehmung bist. Da bist du jetzt nicht schlechter als andere und um gut und schlecht geht es ja auch gar nicht. Aber dieses, ich bin einfach nur froh, hier zu sein, ich muss das nicht alles bewerten, ich höre mir auch schlechte Musik an, ich unterhalte mich auch mit Menschen, die ich nicht mag und ich esse auch mal Dinge, die mir nicht schmecken. Das ist ja ein komplett anderes Lebensmodell, als immer wieder versuchen, auch gerade in deinem Gewerbe in diesen Optimismus, in den Optimierungsmodus zu verfallen. Selbstoptimierung ist immer ein. Am Ende ist es ja immer ein Unzufriedensein mit dem Status quo. Also du musst dich immer unwohl fühlen mit dem, was ist, um dich optimieren zu wollen. Das ist natürlich eine stark treibende Kraft, die viel, viel entstehen lässt, aber die dich halt auch immer im Ungenügen sein muss. Ja, und dann bist du zwar durch den Sport mal ganz erschöpft, aber im Grunde hast du Sport natürlich auch genutzt als Ventil, um in diesem
Oh,
Leben hier
definitiv,
dein
ja.
Ding zu finden. Ne?